Licht ins Dunkle, der Medizin-Podcast. Heute mit einer Zusammenfassung von letzter Woche. Warum? Weil letzte Woche war die Tonspur kaputt. Licht ins Dunkle, viel Spaß, ich gebe mir alle Mühe. So, wir haben es kurz vor 13:30, ich bin gerade aus Dresden zurück und es gibt heute die Zusammenfassung von letzter Woche. Okay, ich habe schon im Vorspann gesagt, letzte Woche war das Mikro kaputt. Obwohl es alles korrekt angezeigt hat und der grüne Balken geschwungen ist, als wir gesprochen haben. Keiner hat was Böses vermutet, aber am Ende war es so, dass man den Dr. Dreise nicht gehört hat. Und es war so schade, weil die Folge wirklich gut war, weil Dr. Dreise echt gute Sachen gesagt hat, weil das ein super interessanter Mensch ist, ist ein super guter Arzt. Das Sauerstoffzentrum Nordost betreibt, sagt man das so? Ja, ich glaube schon, betreibt. Naja, auf jeden Fall machen wir dann heute einfach eine Vorbereitung und eine Zusammenfassung. Ne? Weil Licht ins Dunkle ist es ja so, dass wir tatsächlich, oder ich versuche wirklich jeden anzusprechen. Deshalb gibt es auch immer so eine kleine anatomische Einführung, damit man sich, wenn man die medizinischen Fakten hört, auch so ein bisschen vorstellen kann, wo das im Körper passiert, und wo die Zusammenhänge sind. Ne? Damit ich da nicht anfange, hier irgendwas vom Blauen zu erzählen, die Leute und die Menschen sich das anhören und dann irgendwie denken, hä? Weiß ich nicht, so. Wieso mache ich das? So. Dr. Dreise, wir hatten ein paar Themen. Wir hatten Schwingung, das ist wichtig, das besprechen wir zum Schluss heute. Wir hatten Sauerstoff, wir hatten Kohlendioxid. So. Und wir hatten äußere und innere Atmung. Und wir hatten Erythrozyten. Dann will ich das mal kurz umschreiben, anatomisch. Erstmal, bevor wir uns auf den Weg von den Erythrozyten begeben, ist wichtig, was der Unterschied zwischen Arterie und einer Vene. Jeder weiß das. Weiß es jeder? Kurz inhalten. Quiz. So, eine Arterie führt sauerstoffreiches Blut oder sauerstoffarmes Blut? Beides, ganz genau. Der Unterschied zwischen einer Arterie ist nämlich derjenige, dass eine Arterie vom Herzen wegführt und eine Vene zum Herzen hinführt. Das heißt, wenn das Blut aus dem Körper zum Herzen hinkommt, dann ist die Vene sauerstoffarm, weil sie aus dem Körper kommt und der Sauerstoff da verbraucht wurde von uns. Und wenn dieses Blut dann in die Lunge gepumpt wird, also vom Herzen weg, dann ist es die Lungenarterie, weil sie vom Herzen weggeht, hat aber immer noch das alte verbrauchte Blut von uns drin, also sauerstoffarme Blut. Und dieses sauerstoffarme Blut befindet sich dann in einer Arterie. So, insofern hat man einmal eine Arterie mit Sauerstoff, das ist nämlich die, die dann vom linken Herzen in den Körper geht und da wieder gutes Blut bringt und die, die vom rechten Herzen in die Lunge geht, um da Sauerstoff erstmal abzuholen und CO2 abzuladen, ist auch eine Arterie. Beide gehen vom Herzen weg, die, die in die Lunge führt, logischerweise hat noch keinen Sauerstoff dabei, weil die Lunge ja erst kommt und die vom Herzen dann wegführt in den Körper, die hat das sauerstoffreiche Blut aus der Lunge dabei, wenn es gut läuft. Und ist dann auch eine Arterie. Ne? Das ist übrigens ein ziemlich ungerechtes Ding, das Herz, weil, man muss sich vorstellen, das Herz liegt da genau da in der Lunge so ein bisschen eingebettet. Ne? Deshalb gibt es ja auch die Lunge links und rechts so ein bisschen unterschiedlich, weil das Herz da rumlungert. Und beim Herzinfarkt, also man muss die Gefäße unterscheiden, ne? Die Arterie, die vom Körper ins Herz führt, Quatsch. Die Vene, die vom Körper ins Herz führt, vom Herz in die Lunge, dann als Vene von der Lunge ins Herz führt und dann als Arterie wiederum in den Körper führt, das sind sogenannte Vas Publica. So. Das heißt, die sind nicht dafür da, um das Herz zu versorgen mit Essen, Trinken, Sauerstoff und so weiter. Nee, das machen die Vas Privata. Die Vas Privata am Herzen heißen Coronargefäße. Na, das sind übrigens die, die kaputt gehen oder verstopft sind, wenn wir einen Herzinfarkt bekommen. Ey, wie scheiße ist das? Das heißt, unser Herz, wenn wir einen Herzinfarkt bekommen, ist abgeschnitten von Nährstoffen, vor allem von Sauerstoff. So, kann man denken, ja, okay, na, ist halt verstopft, da kommt kein Sauerstoff hin. Aber wo liegt denn das Herz? Inmitten von Sauerstoff. Überall. Das ganze, die ganze Umgebung ums Herz herum, ist voller Sauerstoff, ja. Und das Herz selber kriegt nichts davon ab. Wer hat es erfunden? So, weiß ich nicht. Ich weiß jedenfalls nicht, ich hätte es anders gemacht. Aber so ist es halt jetzt. Okay. Also, jetzt wissen wir, was eine Arterie ist. Wir wissen, was eine Vene ist, ne? Arterie vom Herzen weg, Vene zum Herzen hin. Und das Sauerstoff, den brauchen wir aber nicht unbedingt in den Blutgefäßen. Nicht nur. Sondern wir brauchen den Sauerstoff natürlich in den Zellen. Die Blutgefäße sind ja sozusagen die Autobahnen, die einmal wie das hinbringen, das Essen und Trinken und den Sauerstoff. Und auf der anderen Seite holen sie das wieder ab. Das Problem ist, das hat man ja schon, das weiß man, glaube ich, mittlerweile, dass auf diesen Autobahnen viel kaputt gehen kann. Es kann Thrombosen geben, also venöse oder auch arterielle Verschlüsse, ne? Es können Verschlüsse am Herzen geben, in dem herzmuskelversorgenden Gefäßen. Das ist dann letztendlich eine Thrombose im Herzen. Das gleiche kann es am Gehirn geben, dann hat man da halt eine Hirnthrombose. Und das alles geht sowohl als Verschluss arteriell und als venös. Kann ziemlich scheiße laufen. Aber wenn man jetzt so chronische Krankheiten, und das war das Thema letzte Woche mit dem Dr. Dreise, wenn man die chronischen Krankheiten wie ME/CFS, myalgische Enzephalomyelitis und so weiter und so fort, Post-VAC, na, diese chronischen Krankheiten, wo die Patienten extrem viel leiden, die haben natürlich sehr große Probleme im Magen-Darm-Trakt, das haben wir schon besprochen, ja, dass der Leaky Gut, dass der Darm versehentlich Eiweiße in den Körper lässt, die da eigentlich nicht reingehören, haben wir in der Folge besprochen mit dem Dr. Onimus. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören, Dr. Onimus ist da der absolut Spezialist. Ich sage immer Hartmut zu ihm, weil es auch nicht nur mein Chef ist, sondern auch mein Freund. Und Hartmut hat das sehr gut beschrieben und kennt sich da extrem gut aus. Aber das ist leider nicht alles. Es kann natürlich auch dazu kommen, dass die Erythrozyten, die also den Sauerstoff transportieren, diese Erythrozyten, die können so ein bisschen verklumpen. Und wenn Erythrozyten so verklumpen, dann ist es deshalb keine Thrombose, weil es ansonsten Thrombozyten wären. Okay? Deshalb heißt es nämlich auch Thrombose. Nichtsdestotrotz haben die Erythrozyten auch so ein bisschen das Problem, was erstens ihre Kapazität mindert. Das heißt, wenn Transportmechanismen sich untereinander verklumpen, ist das keine gute Sache. So, das ist das Erste. Also man muss versuchen, die Erythrozyten so zu pflegen, sage ich mal, oder so, dass sie sich so im Blut verhalten, im Plasma verhalten, dass sie ihren Job ganz gut machen können. Dafür brauchen wir ein bisschen Arm- und Beinfreiheit. Und noch eine Sache ist wichtig, man könnte ja meinen, das hat Dr. Dreise übrigens auch, dazu Sauerstoffkammern. Also kennt man von Tauchunfällen zum Beispiel, ne? Wenn man zu tief getaucht ist und zu schnell aufgetaucht ist, dann kann es dazu kommen, dass wir die Taucherkrankheit bekommen. Dann muss man so eine Druckkammer gehen. Ne? Das macht man dann natürlich, damit der Stickstoff wieder abgeatmet werden kann und ich da keine Luftembolie bekomme. Aber man macht das bei Verbrennungsopfern, damit man praktisch den Sauerstoff erhöht im Gewebe, damit das Gewebe heilen kann nach so schlimmen Sachen wie Verbrennung, hat man ja leider Silvester hier eine schlimme Erfahrung gemacht. Und man kann das aber eben auch, es gibt Beauty-Optionen, ja, wo man dann in die Sauerstoffkammer geht und unter Druck sozusagen atmet. Und dann fragt man sich aber, wie kann das denn sein, dass ich in eine Sauerstoffdruckkammer gehe und einen positiven Effekt habe, wo ja, wenn ich mir schon eine kleine Sauerstoffzufuhr durch die Nase gebe, wenn ich das will, ne, schon eine Sättigung von 100% habe. Hallo, 100%? Mehr geht ja wohl nicht als 100%. Doch geht, weil dieser Sauerstoff, den wir messen, die Sauerstoffsättigung, ne, das ist ja dieser Fingerclips, der am Ende die Farbe vom Blut misst, pulsatil, ne? Deshalb kann man da auch immer sehr schön die Pulskurve und die Herzfrequenz ablesen. Und die kann dann halt anhand der Farbe vom Blut, ganz grob gesprochen, ne? Kann ich sagen, naja, wenn es so rot ist, ist die Sättigung 100%, 100%, da geht nicht mehr Sauerstoff auf den Erythrozyten drauf, drauf, drauf. Es gibt aber auch noch chemisch gelösten Sauerstoff. Das ist, kann man dann am partiellen, also an dem Druck sozusagen messen. Das ist bei der Blutgasanalyse, kann ich das machen. Und das Verhältnis von dem partiellen Sauerstoffdruck und der Sättigung, das ist die Sauerstoffbindungskurve. Über die haben wir schon gesprochen, das werden wir auch nochmal machen. Die kann man nach links und rechts verschieben. Das liegt so ein bisschen daran, dass so ein bisschen alle Sauerstoffdruckkammern die gleichzeitig auf den Erythrozyt draufbringen und so ein bisschen gleichzeitig vom Erythrozyten runter sich kippen. Und deshalb ist die Sauerstoffbindungskurve erstmal so. Dann geht die so. Und der Druck, der partielle Sauerstoffdruck, der geht relativ gleichmäßig. Ne? Das heißt, wenn ich jemanden eine Narkoseeinleitung mache, gebe dem hier schön Sauerstoff, dann hat der, dann kann ich dem die gesamte Lunge auswaschen mit reinem Sauerstoff, ne, und alle anderen Gase, die da drin sind, weil ich ja nur Sauerstoff atme, wegmachen. Das heißt, ich habe dann den Druck in der Lunge mit Sauerstoff, den ich draußen habe, je nachdem, was für Wetter ist. Und im Blut ist das auch so. Da sind nicht so viele Atome. Na, in der Lunge sind das alle Atome, im Blutgas sind das nicht so viele, aber es hat eine sehr lineare Aussage. Ich kann also bei der Sauerstoffbindungskurve bei der Blutgasanalyse immer genau sehen, wie sich der partielle Sauerstoffdruck verhält. Ja? Das heißt, egal zu welchem Zeitpunkt, gibt es da immer eine sehr genaue Veränderung. Die Sauerstoffsättigung nicht, die ist ganz lange einfach bei 100%. Das heißt, wir machen dem Patienten schön Sauerstoff in die Lunge, waschen den Sauerstoff, also waschen die anderen Gase aus, noch Sauerstoff drin und dann relaxieren wir den, damit wir den schön intubieren können. Das heißt, wir halt, der es gerade macht. Ne? Und dann gucken wir uns die Sättigung an und denken, oh komisch, er holt gar keine Luft mehr, weil er ist ja gerade in Narkose und die Lunge bewegt sich gar nicht und die Sauerstoffsättigung ist 100%. Und die ist ganz lange 100%. Das schafft uns die Möglichkeit, den zu intubieren, ohne dass er gleich stirbt oder bleibende Schäden hat. Das ist natürlich auch eine Gefahr, weil man bei Sättigung nicht gleich sieht, wenn sich was verändert. So. Also das sind die Grundzüge nochmal für diese Sachen, die ich dann, wenn ich zu Dr. Dreiser ins Institut gehe, beeinflussen will. Und dass es sehr wohl einen Sinn hat, auch wenn man eine Sättigung von 97, 98 hat, möglicherweise mal in eine Sauerstoffkammer zu gehen, die auch in Unikliniken überall genutzt wird, also in der normalen Schulmedizin. Wenn man das unterscheiden will, ihr wisst, ich bin da kein Freund der Unterscheidung zwischen Schulmedizin, sondern es gibt für mich eine Medizin und der, der heilt, der hat recht. Und man muss das gesamte Spektrum der Medizin für sich nutzen, um gesund zu bleiben und gesund zu werden. So, andersrum geht das übrigens auch. Das heißt, wenn ich dann irgendwie der Meinung bin, dass die Schulmedizin scheiße ist, gibt es ja auch, dann ist das leider nicht sehr zielführend. Ne? Das kann man machen, aber dem Körper ist das leider scheißegal und der Krankheit ist leider auch scheißegal. Ne? Also man bleibt weiter krank und man stirbt eben genauso, ob ich jetzt daran glaube, an die Schulmedizin oder nicht. So, das ist eine rein persönliche Sache. Die Krankheit interessiert das null. Also, das gesamte Spektrum wird genutzt und jetzt ist es so, dass wir beim Dr. Dreise die Möglichkeit haben, in eine Sauerstoffkammer zu gehen und wir haben die Möglichkeit, den Körper mit Kohlendioxid anzureichen. So, jetzt fangen wir mal an. Also die Sauerstoffkammer ist relativ klar. Das habe ich schon ein paar Mal beschrieben. Das ist so ein großer Apparat. Den gibt es auch bei uns. Bei unserer Partnerfirma in Nürnberg, bei Elements in der Rollner Straße 110, kann man da hingehen. Das sind dann eher so Zelte, da kann man sich dann reinlegen. Ich glaube, die haben auch welche zum Setzen. Dann wird der Druck erhöht und dadurch erhöhe ich das Sauerstoffvorkommen in meinem Körper. Und es hat sehr, sehr wohl einen positiven Einfluss, ja, der so lange bekannt ist. Also in jeglicher Medizin, wie man sie auch immer nennen will, ist relativ klar, dass eine Druckkammer, eine Sauerstoffkammer einen positiven Einfluss auf den Körper hat. Ich glaube, da gibt es wirklich null Diskussion irgendwo. Das kann man bei Dr. Dreiser auch machen. Was der noch macht und was sehr, sehr interessant ist, man kann da in so eine Art, Sack schlüpfen. Ich werde das nächste Mal, werde ich das für euch filmen und man kann dann so wie ein Vakuum machen im Körper und da den Körper mit Kohlendioxid anreichen. Ne? Wird Dr. Dreise beim nächsten Mal noch erklären. Auf jeden Fall kann man durch die Diffusion CO2 im Körper anreichen. Und CO2 hat ja eine Wirkung aufs Blutgefäßsystem, das weiß man. Also wenn man ganz schnell, ganz tief Luft holt, kann man ganz schnell ganz schnell nicht, je nachdem, wie lange man tief Luft holt, ohnmächtig werden. Ne? Da ist es wohl so, dass ich, wenn der Erythrozyt vorbeikommt, ne, man stellt sich diesen Weg vor, den ich gerade beschrieben habe, so vom Herz, je nachdem, wo ich anfange, kann ich jetzt am rechten Herz anfangen, sozusagen, wenn also das sauerstoffarme Blut aus dem Körper kommt, einmal durch die Lunge, einmal in die Arterien rein, durch die Arteriolen und dann ist das sauerstoffreiche Blut direkt da, wo es hin soll. Nämlich am an der Zelle, sage ich mal. So, Zelle X347. Und dann ist es halt so, dass der Sauerstoff vom Erythrozyten ins Gewebe diffundiert und sozusagen das Gewebe, die Zellen mit Sauerstoff beliefert, damit die Mitochondrien ihren Ofen anschmeißen können und uns Energie geben. Ganz grob. Das machen sie auch nicht komplett, ja? Das machen sie nicht komplett, sondern es ist so, dass da immer noch ein bisschen Erythrozyten draufbleiben. Die kleinen faulen Schweine, ja, bleiben da drauf. Das heißt, die Sauerstoffzufuhr könnte ergiebiger sein, wenn ich die Erythrozyten dazu bringe, den Gesamtsauerstoff dort zu lassen. Herrschaftszeiten. So, und da kommt jetzt die super Idee von Doc Dreise. Und zwar dadurch, dass ich im Gewebe mehr Kohlendioxid anreichere, verdrängt das Kohlendioxid durch die höhere Bindungsaffinität den Sauerstoff. Und der Sauerstoff wird komplett entleert und ich habe schon durch diesen Trick eine höhere Verfügbarkeit von Sauerstoff. Ist auch eine gute Idee von der Natur, das so zu machen, weil, wenn ich nämlich renne und meine Muskeln vom Säbelzahntiger wettrennen müssen oder, keine Ahnung, die Schwiegermutter kommt unverhofft zu Besuch, ich muss mich irgendwohin verpissen. Und es gibt auch nette, also, oder? Schwiegermütter sind eigentlich immer nett. Das ist nur ein Spaß. Und so. Aber wenn ich Sport betreibe und sehr viel Kohlendioxid produziere, ja, dann ist es ganz genauso, dass ich natürlich mehr Sauerstoff brauche und mehr Kohlendioxid abtransportiert werden muss. Der Mechanismus ist schon ganz okay. Und der Trick ist natürlich super, dass ich durch diese Anreicherung die Erythrozyten erstmal so ein bisschen wieder voneinander trenne, wenn die verklumpt sind. Dass die also erstmal ihren Job besser machen können, ohne eingeengt zu sein und sich zu verklumpen und sozusagen rückwärts die Treppe hochhumpeln müssen, sondern das funktioniert besser und dadurch wird das Gewebe besser funktioniert und deshalb funktioniert der ganze Körper besser. Punkt. Sehr schön ist das. Gute Idee, fand ich mega. Und was mir Dr. Dreise noch gesagt hat, durch die Gefäßveränderung oder er weiß es auch nicht so genau, auf jeden Fall geht, sollte man Probleme mit Zellulite haben, dadurch wohl auch die Zellulite weg oder wird besser. Ich weiß es nicht genau, ich habe es nicht gesehen. Ich habe ja keine. Und ja. Jetzt kann ich natürlich alle Botox-Spritzer gleich wieder enttäuschen, wenn ihr euch das Ding über die Fresse zieht, ja, und CO2 anreicht, dann werdet ihr leider sterben. So, es geht also wirklich nur bei Zellulite am Bein und bei irgendwelchen Lachfalten oder so müsst ihr weiter Botox nehmen, müsst zum Arzt gehen und euch die Dinger wegspritzen lassen. Und ja, das ist eben so. Schwingung. Habe ich gesagt, machen wir noch. So, Albert Einstein hat damals schon gesagt, ein sehr kluger Mensch gewesen, das wissen alle, dass die Zukunft der Medizin auf Schwingung basiert. So, also man kennt vielleicht die Bioresonanztherapie. Ich glaube, das hatte ich schon mal in einem Podcast besprochen. Auf jeden Fall kann man, wenn man von bestimmten, also jegliche Substanz hat ihre eigene Schwingung. So. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ich produziere immer Spikes. So, die Impfung hat bei mir nicht so richtig hingehauen. Ich produziere Spikes weiter, werde dadurch immer krank, habe also Post-Vac. Dann kann man, wenn man die Schwingung rausbekommt von diesen Spikes, diese beeinflussen. Na? Und das war ein großes Thema von Dr. Dreise, was wir dann auch nochmal genau besprechen werden. Das heißt, man kann genauso wie bei Bioresonanz, wenn man eine Allergie wegmacht, früher war das so, meine Ex-Schwiegermutter war eine Internistin, sehr nette übrigens. Und die hat ein Bioresonanzgerät bei sich stehen. Da sind wir dann der Intensivstation, weil das natürlich sich da rumgesprochen hat, sind wir dann hin und dann die eine hat ihre Erdbeerallergie wegmachen lassen, die Nussallergie wegmachen lassen. Jonathan war immer da im Sommer und hat sein Heuschnupfen so ein bisschen bessern lassen. Da war es nicht ganz weg, muss man sagen, aber wesentlich besser als ohne Bioresonanz. Bei mir ging es ja ein bisschen schief, bei mir haben sie ja, weil ich mir eine Katzenallergie wegmachen lassen wollte, aus Versehen bei der Bioresonanz, haben sie mir das Rauchen abgewöhnt. Gegen meinen Willen. Ey, echt jetzt? Und ich war so ein guter Raucher. Das heißt, ich habe sehr wenig geraucht, ich habe abends mal eine geraucht beim Gläschen Wein, ich war wirklich sehr zufrieden und habe mich dann tatsächlich auch abends auf die Zigarette gefreut. Rauchen ist immer scheiße. Also es soll es nicht irgendwie dazu dienen, dass ich sage, ja, komm, eine Zigarette oder so. Rauchen ist scheiße. Wer raucht, stirbt eher, als wenn er nicht raucht. Und wenn er einen Raucher kennt, der 140 Jahre alt geworden ist, wäre ohne Zigaretten 210 geworden. Ende. Rauchen ist Kacke, bleibt Kacke. Bei Alkohol bin ich nicht der Meinung, weil Alkohol die peripheren Widerstände senkt. und Thrombosen verhindern kann. Und aber Alkohol ist natürlich im Prinzip auch scheiße. So. Aber da gibt es noch, wenn ich halt wirklich wenig trinke, verschiedene Meinungen und auch verschiedene Studien. Das muss jeder mit sich selber ausmachen. Ich trinke sehr gerne ein Glas Weißwein. Und Rauchen, für das gilt es aber nicht. Rauchen ist von der ersten bis zur letzten Zigarette einfach scheiße. Egal, jedenfalls war es so, dass ich damals halt gerne geraucht habe, im Wissen, dass es nicht gesund ist. Und in der Hoffnung, dass wenn ich so wenig rauche, dass es nicht ganz so schlimm ist, dann mache ich das zweimal bei der Bioresonanz und seitdem kann ich nicht mehr rauchen. Also gar nicht mehr. Auch nicht, wenn ich besoffen bin. So, was weiß ich irgendwie. Wir werden Fußball-Weltmeister. Es ist Silvester. Alle rauchen, weil sie genug getrunken haben. Auch die Nichtraucher rauchen. Ich sitze daneben, kann ich rauchen. Bioresonanz. So, das war nach der zweiten oder dritten Sitzung, als ich da war, habe ich das irgendwie gemerkt. Oder meine Frau hat es gemerkt. Sagt, ey, Jan, du rauchst gar nicht mehr. Komisch, ne? Und seitdem ist das so. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn es nicht immer genau das macht, weil ich war wegen der Katzenallergie da, deswegen mal, also das hat definitiv eine Wirkung. Und wenn man die Schwingung genau rausbekommt, glaube ich da sehr wohl daran, dass das dann positiven Einfluss auf das hat, was ich mir vorher ausdenke, zum Beispiel auf Long-Covid oder so. Kann man alles machen. Ich werde das nochmal besprechen mit Dr. Dreise. Das war jetzt nochmal die Kurzzusammenfassung mit der großen Entschuldigung, dass ich halt diese, ja, es gibt künstliche Intelligenz, die hilft überall. Ich habe künstliche Demenz, die hilft nicht überall. Und jetzt habe ich es versucht, besser zu machen. Toi, toi, toi. Ey, bis nächste Mal. Licht ins Dunkle.